Wir begrüßen euch ganz herzlich zum heutigen Bibeltalk. Das neue Jahr liegt vor uns. Ich stelle mir immer vor, so wie ein jungfräulicher Hang beim Skifahren, Tiefschnee, noch keine Spur liegt vor uns und wir haben das Privileg, eine neue Spur zu legen. Und so haben wir das Privileg, ganz neu in dieses Jahr hineinzugehen. Und diesmal 2026 mit einer ganz faszinierenden Jahreslosung, nämlich Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Da kommt eben dieses Neue. Und wir wollen uns erstmal entschuldigen, dass wir uns erst jetzt wieder melden in diesem Format Bibeltalk.
Aber wir haben gute Gründe.
Genau, wir haben gute Gründe. Das
letzte
Mal, war es vor einem Jahr, vor genau einem Jahr mit der Jahreslosung 25. Und wir waren neben unseren normalen Aufgaben einfach sehr beschäftigt im Verlauf des Jahres 2025. Ich besonders mit der Fertigstellung von dieser kurzen Einführung in die Bibel. Freunde witzeln, du nennst das kurze Einführung, obwohl es ein 500-seitiges Buch ist, ist aber immer noch kurz. 250 Seiten AT, Ente, und das ist ein Herzensprojekt von mir. Das hat dich wirklich über 10 Jahre jetzt eigentlich bewegt und wir haben es zusammen dann fertiggestellt. Ich habe das Alte Testament bearbeitet und zusammen haben wir das Neue gemacht. Vielleicht sind wir da schon mitten im Thema mit neu und erneuert. Was ist denn eigentlich neu? Dieses Buch ist nämlich in Wirklichkeit gar nicht neu. Das ist schon 1949 zum ersten Mal erschienen von Ernst Abbey, ein alter Klassiker. Und wir haben das jetzt erneuert. Es ist in die Jahre gekommen und wir mussten es aktualisieren und neu machen. Es ist auch dicker geworden. Wir werden in einem späteren Talk mal noch genau erklären, was wir gemacht haben.
Was wir erneuert haben. Genau. Es ist noch ein Buch rausgekommen von mir über die Frucht des Geistes. Das war so unsere Beschäftigung, die uns davon abgehalten hat, mehr Talks zu produzieren. Aber wir versuchen jetzt ein bisschen fleißiger zu sein. Genau. Wir sind schon mittendrin eigentlich im Thema mit diesem Neu. Es ist interessant, Thomas, du hast gesagt, bei Neu, alles neu, da denkst du so an die erste Fahrt über eine Skipiste. Das ist ja ein sehr schönes Bild. Ich musste ehrlich gesagt an was völlig anderes denken bei dem Gedanke, was assoziiere ich damit, dass alles neu wird. Da musste ich so an unseren Umzug denken vor bald 11 Jahren. Alles neu. Neue Schulwege, neue Ärzte, neu, alles neu. Und das ist eher was, sagen wir mal, herausfordernd, ist noch schön ausgedrückt, eher was Stressiges, wenn alles neu wird. Drum denke ich, jeder von uns hört dieses Stichwort alles neu auch mit anderen Ohren.
Ja, und wir haben auch jetzt hier im Format Bibeltalk uns die Jahreslosung gleich zu Herzen genommen. Wir haben nicht ganz alles neu gemacht, aber wenigstens bequemere Stühle. Ja, genau. Neue Stühle, Hintergrund bleibt. Aber auch dieses Format soll sich ein bisschen erneuern, Schritt für Schritt.
Ein bisschen renoviert haben wir es, genau. Also alles neu in der Offenbarung, wir haben da diesen Vers, Offenbarung 21, Vers 5, siehe, ich mache alles neu. Und es sind ja schon große Worte, also schon neu wäre was recht Großes und dann auch noch alles. So alles ist irgendwie was, das kann eigentlich nur Gott sagen. Also alles neu machen wir, Menschen machen so kleine Dinge ab und zu, erneuern wir. Aber der Anspruch, alles neu zu machen, ist schon eine rechte Nummer, würde ich sagen.
Es ist ja Gott sei Dank auch Gott, der spricht. Er sagt ja, ich mache alles neu.
Es ist nicht nur er, der spricht, sondern er, der sagt, also ich, er ist der Urheber, der das macht. Und er hat es ja schon mal gemacht, also als er die Welt ganz neu geschaffen hat. Ich denke, da kommen wir dann auch noch drauf. Ich würde sagen, am Anfang, vielleicht schauen wir ein bisschen in diesen direkten Kontext jetzt von diesem einen Vers. Denn der steht ja in der ganzen Auflistung da in Offenbarung 21, was der Johannes sieht, was da alles von Gott als schöpferischem, kreativen Urheber erneuert wird. Und es ist höchst spannend. Ich nenne einfach diese Stichworte. Er fängt ja an, Vers 1, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also schon mal Himmel neu, Erde neu. Dann sieht er als nächstes die heilige Stadt, das neue Jerusalem, was da vom Himmel runterkommt. Und dann hört er diese große Stimme vom Thron her und dieses Wort: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Also schon das ein spannender Gedanke, Gott, der jetzt wieder neu bei den Menschen wohnt. Und dann geht es weiter mit dieser Verheißung, dass Gott alle Tränen abwischt, der Tod wird nicht mehr sein. Und nach dieser Auflistung kommt dann dieser Satz, Vers 5, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und ich finde, der nächste Vers muss auch noch dazu, denn dann kommt diese Verheißung, die zum alles neu untrennbar dazugehört, nämlich, er sagt dann: Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und ich finde, dieser Schluss muss unbedingt dazu, zu dem, was alles neu wird. Denn da geht es dann um diese neue Beziehung, die ja auch mit reinspielt.
Ja, du hast Alpha und Omega erwähnt. Wir können eigentlich auch die ersten beiden Kapitel und die beiden letzten Kapitel der Bibel nehmen und sehen, der Kreis schließt sich. Also eigentlich, was wir hier beschrieben haben, ist nicht nur eine Wiederherstellung von Eden, sondern es geht von diesem Garten Eden, es geht vom Garten in die Stadt, also durch die ganze Bibel hindurch. Es beginnt mit dem Garten, endet mit der Stadt. Aber es ist eigentlich auch eine Steigerung von Eden. Es ist sozusagen die Erfüllung von Eden. Was in Eden angelegt war, wird hier erfüllt. Wir haben im Eden haben wir den Baum des Lebens und hier dann im Kapitel 22 ganz viele Bäume des Lebens. Wir haben den Strom des Lebens im Garten Eden und hier wieder diesen Strom lebendigen Wassers, der vom Thron Gottes fließt und eben mit diesen Bäumen des Lebens dran. Das heißt, so wie es Gott eigentlich dachte am Anfang. Er lebt mit den Menschen in einer Beziehung. Kein Tod ist mehr da. Am Anfang war kein Tod. Hier am Schluss hier, du hast es gelesen.
Der ja, und Tod Gott mit ihnen ist auch wieder diese Wiederherstellung.
Genau.
Gemeinsamen Unterwegssein.
Ja, genau. Und ich lese euch da mal zwei, drei Sätze vor aus dem Abbey. Stellt euch den doch. Was in den ersten beiden Kapiteln der Bibel begann und durch den Fall zerstört wurde, ist in den letzten beiden Kapiteln der Bibel wiederhergestellt. Alles ist nun neu. Und der Konflikt zwischen Babylon und Jerusalem, der sich seit 1. Mose durch die Bibel zieht, ist vorbei. Das ist auch so etwas Interessantes. Das himmlische Jerusalem kommt jetzt vom Himmel und das ist ja das Neue. Aber gleichzeitig heißt es immer noch Jerusalem. Und das verweist auf diese Geschichte durch die ganze Bibel hindurch, von Bibel Babel, der Streit Babel-Jerusalem, Entschuldigung, von Kapitel 11 an im ersten Buch. Die Menschen, die bauen die Stadt Babel und Gott erscheint dann im Melchisedek in 1. Mose 14 vor Jerusalem, ist die Stadt, die Gott baut. Und durch die ganze Bibel hindurch ist dieser Konflikt, ja, was baut der Mensch, eben dieses Babylon, und Gott baut das Jerusalem, die Stadt des Friedens. Und es endet damit, dass Jerusalem siegt. Babel ist gefallen. Kapitel vorher in der Offenbarung und jetzt kommt das neue Jerusalem vom Himmel. Also was in Eden angefangen hat, das kommt zur Erfüllung, nicht? Und im Zentrum steht die Beziehung von Gott und Mensch.
Stichwort Erfüllung, bleiben wir vielleicht da noch ein bisschen dran. Erfüllung würde ja heißen, es ist nicht was komplett Neuartiges, sondern es ist eine Erneuerung oder etwas, was eben ins Sichtbare kommt, neu sichtbar wird, neu greifbar wird. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Weil auch wenn wir diese Auflistung anschauen, jetzt in Offenbarung 21 oder auch schon vorher, Offenbarung 2, 3, 5 in den Kapiteln, sind auch immer neue Dinge genannt. Der neue Name, den wir bekommen. Auch wieder das neue Jerusalem, der neue Name Gottes, das neue Lied, das gesungen wird. Bei all diesen Stichworten assoziiere ich ja, naja, neues Lied, das ist in den Psalmen schon mindestens 6-mal davon die Rede. Jesaja redet vom neuen Lied. Der neue Himmel, die neue Erde, reden auch schon die Propheten davon. Jesaja an mehreren Stellen.
Ganz prominent, ja.
Genau. Da muss ich sagen, es ist ja gar nicht ein neuartiges Konzept, sondern eher was wieder neu wichtig wird, neu hervorgeholt wird oder eben erfüllt wird.
Ja, das ist sicher interessant, auch für alle, die sich jetzt Gedanken machen unter euch zur Jahreslosung, zu Beginn dieses neuen Jahres. Was heißt denn überhaupt neu? Kainos auf Griechisch. Also es kann im Sinn von ungebraucht oder nicht benutzt dastehen. Sie legten Jesus zum Beispiel in ein neues Grab. Das heißt, das Grab war vorher noch nicht benutzt, ist neu in den Fels gehauen. Oder Jesus bringt das Bild, neuer Wein gehört in neue Schläuche.
Auch der Wein, noch neu,
genau, fertig. Der Wein vorher hatte nicht existiert. Dann, wir werden sicher noch drauf kommen, auch auf die Erneuerung des Menschen. Immer wieder sagt die Bibel auch, dass wir erneuert werden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur.
Da wird also neu im Sinn von erneuert.
Verwendet. Und dann eben auch diese eschatologische Komponente, der Blick auf das Ende. Quasi am Ende macht Gott alles neu, so wie er am Anfang angefangen hat, was du schon erwähntest. Und dann interessiert uns natürlich ganz besonders auch die Beziehung zum Alten. Oder Jesus bringt einmal diesen Schriftgelehrten, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Ich glaube, das beschreibt es gut. Das Neue und das Alte gehört zusammen. Oder Johannes sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, die Liebe. Und dann ein paar Verse.
Das neue Gebot ist im Johannes-Evangelium, Kapitel 13.
Ja.
Und nachher schreibt er im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, schreibt er, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Und dann schreibt er wieder über die Liebe und die Bruderliebe. Und das ist super, dass du das gerade nennst, weil ich meine, ich habe mich gefragt, ja, was jetzt? Ja. Entscheide dich, erst sagst du, ich gebe euch ein neues Gebot, dann sagst du, ich schreibe euch das neue Gebot, das kein neues ist, sondern das alte.
Ja genau, also eben Kainos, neu im Vergleich zum Alten, ohne die Berechtigung des Alten zu bestreiten. Ja. Und doch ist es auch neu. Und im Alten Testament, da haben wir den Begriff Chadash, neu. Jetzt, wenn jemand Hebräisch kann, dann wisst ihr, Monat ist der Chodesh. Das heißt, der Mond, der wird ja immer wieder erneuert. Wir sagen ja auch Neumond. Aber er wächst und er kommt wieder. Eigentlich ist es ja derselbe Mond und doch ist er immer wieder neu. Und so ist der Chodesh, ist der Monat. Das heißt, im hebräischen Denken, man lebt eigentlich von einem Neuanfang zum nächsten. Jeder Monat, da schwingt schon das Wort neu mit. Ich finde, das ist unglaublich entspannend. Das heißt, wir haben nicht nur jetzt am Anfang des Jahres diese neue Piste, um runterzufahren. Übrigens wurde ich auch noch operiert vor einem Monat, die aus dem Skiunfall von 2022 resultierende Skide wurde mir entfernt. Das war auch ein Grund, dass wir nicht gerade wieder einsteigen konnten dann. Aber eben, ich denke schon wieder ans Skifahren, darf auch schon bald wieder. Aber im hebräischen Denken hat man jeden Monat quasi die Chance, neu anzufangen.
Ja.
Und es ist ja auch immer Anfang des Jahres, fragen wir uns, was mache ich jetzt neu? Sogenannten
neue Vorsätze,
das neue Jahr. Und da hat ja auch was dran, dass man sich immer überlegt, was ist dran. Deshalb machen wir uns auch Gedanken dazu. Aber eben, im Hebräischen, es beginnt jeden Monat neu.
Ich muss jetzt gerade dran denken, an diesen schönen Vers, dass ja auch Gottes Güte und Gnade jeden Morgen wieder neu ist. Also die neue Chance, die ist ja nicht nur was, was wir irgendwie ergreifen und uns anstrengen müssen, sondern da ist ja auch jeden Tag die neue Gunst, die neue Gnade, die neue Hilfe, die neue Kraft von Gott, um in das Neue reinzutreten.
Ja, und das Schöne jetzt auf Hebräisch neu, Chadash, heißt sowohl ganz neu als auch erneuert. Da schwingen beide Aspekte des Wortes mit. Also qualitativ neu oder erneuert. Und ich habe alle Stellen nachgeschlagen, jetzt im Neuen Testament, wo Kainos vorkommt.
Ja, ich
und
auch.
Ja, sicher, besonders häufig ist mir aufgefallen, kommt der neue Bund vor. Also wirklich ein prominentes Thema zum Thema neu im Neuen Testament, dieser neue Bund. Und Jesus zitiert ja beim Abendmahl, beim Pessachfest, das er mit seinen Jüngern feiert, das ist der neue Bund. Und er zitiert Jeremia 31. Und ich glaube, wir müssen kurz auf diese Stelle zu sprechen kommen, weil sie so wichtig ist, auch fürs Neue Testament. Und da heißt es, es kommt die Zeit, sagt Gott, da will ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Und eben im Neuen Testament ständig neuer Bund, neuer Bund, neuer Bund. Was ist jetzt der neue Bund? Ist der radikal neu im Vergleich zum Sinai-Bund? Oder gibt es da eine Kontinuität? Mhm. Und also das, da wird gestritten.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das spielt ja auch dann die ganze Frage rein, ja, welche Relevanz hat das Alte Testament
unbedingt
für uns? Bauen wir darauf auf? Ist es die Grundlage von allem? Oder gibt es einen Bruch, weil was ganz Neues, Neuartiges kommt?
Ja, und Altes, Neues Testament, diese Beziehung, Alter Bund, Neuer Bund ja auch, ist übrigens ein Thema, das heute oft auch sehr heiß diskutiert wird, ist sehr virulent. Es gibt Leute, die jetzt sagen, ja, der Neue Bund ist alles völlig neu, aber stimmt das? Wenn wir hier lesen bei Jeremia 31, im Vers 33 heißt es, das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht Gott, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Und da steht im hebräischen Text meine Tora. Das heißt, ich gebe meine Tora in ihr Herz. Wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, die Tora, die wurde dem Volk ja gegeben beim Sinai-Bund. Und Jeremia bezieht sich hier auf den Sinai-Bund. Und er sagt, der neue Bund ist inhaltlich, ist er gar nicht neu. Die Tora bleibt. Das heißt, die Standards von Gott, die bleiben.
Einfach der Ort ist neu.
Die Beschriftungsfläche.
Ja, ich muss gerade daran denken, wir waren noch in Basel immer bei dem Rabbiner zum Tora-Lernen und er hat von der Einherzung der Tora, glaube ich, mal gesprochen. Dieses Stichwort. Eben, der Ort ist neu. Sie ist auf die Tafeln des Herzens geschrieben.
Ja, also es ist ein Begriff von Adrian Schenker, oder die Einherzung der Tora. Und die Beschriftungsfläche, die ändert vom Stein zum Herz. Also es wird nicht mehr äußerlich einfach auf Stein geschrieben, sondern es wird ins Herz geschrieben, also ins Fleisch hinein. Und ich finde, hier wird fast greifbar, der Neubund ist radikal neu insofern, weil Gott uns jetzt befähigt, die Tora zu halten. Das war ja vorher nicht möglich. Und auch Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Tora aufzulösen, also die 10 Gebote, sondern um sie zu erfüllen. Aber er hilft uns. Und die Parallelstelle von Jeremia, das ist Hesekiel, in verschiedenen Kapiteln ist immer die Rede davon, dem neuen Geist in unserem Herz, in Hesekiel oder 11, 18,
11 zum Beispiel.
Ja, 36 auch, ich gebe euch einen neuen Geist und will das steinerne Herz wegnehmen und ein fleischernes geben, da ist wieder dieses Bild, die Steine kommen weg und das Fleisch, das kommt rein. Das heißt, das Neue ist eigentlich die Befähigung durch den Heiligen Geist.
Ja, das ist interessant. Also bei der Stelle musste ich dran denken, ich meine, vor den Propheten war König David, der darum noch gebeten hat, schaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen Geist. Und dann kommt nachher diese Verheißung, ich werde den neuen Geist geben.
Ja. Ja, das heißt, das Neue am neuen Bund ist, dass der Geist Gottes in uns ist, oder in unseren Herzen, und uns befähigt. Und trotzdem gibt es auch die Kontinuität zum Alten, eigentlich die Standards von Gott, die ändern sich nicht, aber er befähigt uns. Ist beides, radikal neu, weil wir den Heiligen Geist haben.
Und doch besser. Alles schon von Anfang an vorgezeichnet. Oder?
Ja.
Ich meine, wir reden von der Genesis, erstes Buch Mose, schon in der Genetik der Geschichte Gottes mit den Menschen ist es schon angelegt. Und es wird immer mehr sichtbar oder auf verschiedene Weisen sichtbar oder stärker sichtbar.
Genau, so, also ich mache alles neu. Einerseits macht Gott radikal alles neu. Es kommt diese neue Phase, das himmlische Jerusalem, die Ewigkeit, völlig neu im Vergleich zur jetzigen Zeit. Und doch geht es weiter. Das, was Gott angelegt hat, das führt dazu zum Ende.
Ja, ich meine, es gibt schon auch Dinge, die sind schon auch neu. Ich meine, jetzt, vielleicht können wir da ein bisschen diskutieren. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, zum Beispiel Markus 16, die Verheißung am Ende, es werden Zeichen folgen, sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Das ist was Neues, finde ich vorher jetzt. Ja, bei Babel natürlich gibt es neue Sprachen.
Ja, und auch verheißen bei Joel, oder? Also jetzt quasi Gottes Geist auf alles Fleisch kommt, auch eine schöne Verheißung. Also der Geist Gottes wird allen geschenkt, nicht nur punktuell im Alten Testament, dass er auf Einzelne kommt, sondern er kommt in die Menschen. Und das ist eine Folge davon, diese neuen Sprachen, auch die Gebetssprache, die er in uns...
Oder dann im Anfang vom Markus-Evangelium, die Menschen, die Jesus hören, die fragen ja dann, ja, was ist das, eine neue Lehre aus Vollmacht, eine neue Art, in dieser Vollmacht zu reden? Ja, ja, überhaupt die Frage, ist es eine neue Lehre? Sie fragen auch dann Paulus später auf dem Areopag, was hast du für eine neue Lehre?
Oder auch der neue Mensch, oder das, die Verheißung, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das ist jetzt völlig neu. Wir sind in Christus und er hat uns erneuert.
Können bei diesem neuen Menschen gerade noch ein bisschen bleiben? Ich meine, die Jahreslosung, ist Gott der Urheber? Gott sagt, ich schaffe Neues. Und ja, dann, du hast da gesagt, in Christus die neue Schöpfung oder ja, eben Gott schafft uns neu. Wie ist es dann zum Beispiel mit solchen Stellen wie Epheser 4, 24? Zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Willen geschaffen ist? Also ich frage jetzt mehr so ein bisschen provokativ, wenn Gott der Urheber von diesem Alles wird neu ist, ja, was ist dann unser Anteil? Haben wir dann auch noch irgendwas zu tun?
Wir haben die Stelle ja noch nachgeschlagen, weil wir haben sogar im Auto noch diskutiert, wie ist das jetzt?
Ja.
Und im Epheserbrief heißt es wörtlich übersetzt, lasst euch bekleiden. Und es gibt im Griechischen gibt es nicht nur die aktive Form, also ich mache, und die passive, es geschieht etwas mit mir, sondern es gibt auch eine mediale Form, sogenannte, die sieht aus wie passiv, man muss immer schauen, ist das medial, und eben sich bekleiden lassen. Also ich lasse etwas mit mir
geschehen. Du musst auch mitmachen. Ja. Also ich muss jetzt gerade dran denken, als unsere Kinder klein waren, so, dann gab es so diese Trotzphasen, so mit 2 oder so, wo sie auf keinen Fall irgendwas an- oder ausziehen wollten. Und da muss man dann schon einwilligen in diese Prozesse vom Neubekleidet werden. Also wenigstens ein bisschen mitmachen, mit Arme hochheben oder...
Ja, und ich finde, das ist schön, wir diskutieren ja, wer ist es jetzt, ist es Gott, ist es der Mensch, es ist ja immer ein Miteinander von Gott und Mensch, und die ultimative Erneuerung, die geschieht ja, wenn Jesus in unser Leben kommt. Und da gibt es diese wunderschöne Verheißung, auch in der Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und wenn jemand mir auftut, zu dem werde ich hineingehen. Das heißt, Jesus steht in unserer Herzenstür. Und er möchte eben diese Beziehung, er möchte, dass der Garten in unserem Herzen ist, dass Eden wiederhergestellt wird, auch in unserem Leben, dass sie mit Gott in Verbindung sind. Und wie geschieht das? Wir lassen ihn rein. Ist es jetzt aktiv, passiv? Natürlich, er ist es, er kommt, aber wir geben unser Einverständnis. Und Glauben heißt eigentlich Ja sagen zu Jesus, sagen Ja, du bist für mich gestorben, du bist auferstanden, du hast mich erlöst. Und ich möchte neu anfangen mit dir, komm in mein Leben. So beginnt die ultimative Erneuerung. Dann, mir ist noch aufgefallen, besonders im Jesaja, wenn man so durch die Bibel geht, überall wird ja auch Neues geschaffen im Alten Testament. Und Jesaja ist ja auch aufgefallen, so häufig.
Das Neue.
Ja, das Neue. Also die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. Jesaja 42, 9 oder dann Jesaja 43, 19. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht?
Ja, da geht es dann wieder weiter mit dem Wasser übrigens. Das ist für mich wieder ein Link zur Offenbarung 21. Dann, da geht es dann gerade weiter, ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Also das Neue erkennt ihr es nicht und das ist für mich wie so ein Doppelpunkt. Das Neue ist übrigens auch Weg in der Wüste, Wasser in der Einöde. Und interessanterweise in Offenbarung 21 haben wir diesen Vers, siehe, ich mache alles neu. Und was ist das Nächste? Ich werde dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Also auch da eigentlich, ich sage jetzt mal, nichts Neues unter der Sonne, sondern das Neue ist wieder, Gott ist der, der Wasser des Lebens austeilt.
Und selbst der neue Himmel und die neue Erde am Ende hat Jesaja auch schon verheißen. Aber ich habe mir gerade so auch bei den Jesaja-Stellen überlegt, was wünschen wir uns für dieses Jahr? Wir gehen jetzt in dieses neue Jahr 2026 mit dieser Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu. Was wünschen wir uns an Erneuerung? Ist sicher ein guter Moment, auch innezuhalten, zwischen den Jahren. Mhm. Ihr würdet wahrscheinlich diesen Talk auch nicht anschauen, wenn ihr euch nicht diese Frage auch stellt. Vielleicht ist das radikal ein neuer Job, also wirklich ein Umzug, wo alles neu wird, ein neuer Ort. Vielleicht eine neue Kirchgemeinde oder ein neuer Hauskreis, wo ihr spürt, ihr möchtet neu anfangen. Wir haben gesprochen über die Beziehung zu Gott. Ich denke, das Wichtigste ist, lassen wir Erneuerung zu, auch in unserer Gottesbeziehung. Das war die Essenz von Eden. Oder eben hier auch, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Ich nehme immer vor, Anfang des Jahres, ich möchte Ende des Jahres näher sein bei Gott als am Anfang. Finde ich, das ist ein schöner Vorsatz. Bleiben wir dran an dieser Beziehung. Vielleicht gibt es Beziehungen, vielleicht schafft ihr neue Freundschaften, ihr sehnt euch nach einer neuen Beziehung, aber vielleicht eben im Sinn von neu erneuert, vielleicht habt ihr diesen Wunsch im Herzen, ich möchte, dass meine Ehe erneuert wird oder eine Beziehung zu einem Kind oder meinen Eltern oder eine nachbarschaftliche Beziehung. Das können auch so Wünsche sein, mit denen wir ins neue Jahr gehen. Herr, schenkt doch auch eine neue Beziehung oder eine Beziehungserneuerung. Ich weiß nicht, was euch bewegt, mit, ja, nach was wir uns sehnen, nach dem Neuen. Mir sind auch so die Erneuerungen in meinem Glaubensleben in den Sinn gekommen. Es gibt doch so Phasen im Leben, wo wir denken, wow, jetzt hat Gott wirklich
etwas Neues entdeckt, Neues, eine neue Dimension. Ja.
Ja. Und das ist so mein Wunsch. Es gibt ja auch viele Verheißungen für dieses kommende Jahr, dass Gott auch neu seinen Geist nochmals ausgießen möge, dass er neu Erweckung schenkt, Erneuerung schenkt. Ich glaube, das ist auch ein guter Wunsch. Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Wie gern wollte ich, dass es schon brennte. Wenn ich da an dieser Stelle auch noch kurz eine Schleichwerbung einfügen darf, wenn euch diese Fragen interessieren, auch wo hat Gott nicht nur in meinem Leben, sondern auch in der Kirchengeschichte, in den 2000 Jahren vor uns, solche Erneuerungsbewegungen geschenkt, Erweckungen. Eine Erweckung ist ja auch etwas, wo Gott wieder auferweckt, was da war, auch ein Leben früher. Wenn ihr mit uns auch an 4 Tagen gerne darüber nachdenkt, wir machen eine Bibelwerkstatt jetzt im neuen Jahr vom Februar an, 4 Monate, an 4 Samstagen, und überlegen uns genau diese Punkte. Wo hat Gott eben solche erwecklichen Aufbrüche in der Kirchengeschichte geschenkt? Wir haben auch interessante Spezialisten, die kommen und uns von Erweckungen erzählen. Und unser Schwerpunkt wird auf der neuen Kirchengeschichte sein, von der Reformationszeit bis heute, auf diesen auch Erweckungsbewegungen im 19., 20. Jahrhundert. Und ich freue mich ganz besonders. Und ich glaube, das kann uns eben auch ermutigen, dass in unserem Leben wieder etwas Neues geschieht oder in unseren Kirchgemeinden, dass eine neue Leidenschaft für Jesus nochmals aufflackert.
Das ist ein guter Punkt. Also eigentlich ist dieses siehe, ich mache alles neu, nicht etwas, was einmal passiert. Mhm. Und dann ist es vorbei. Mhm. Und wenn wir es dann verkacheln, dann ist die Chance gewesen. Mhm. Sondern es ist eigentlich eine Charaktereigenschaft von Gott, der beständig daran ist, wieder Neues zu schaffen, uns wieder innerlich, äußerlich, unsere Hoffnung zu erneuern, uns zu ermutigen, unsere Vision zu erneuern, uns wieder neue Wege zu schaffen, dass wir wieder weitergehen können, weiterleben können. Mhm. Das ist jetzt so das, was ich mitnehme jetzt aus unserem Gespräch über die Jahreslosung. Ja. Wenn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu, dann ist das nicht was, was nur irgendwo am Ende aller Zeiten irgendwo passieren würde und eigentlich nichts mit mir zu tun hat, sondern das ist auch was, was er im Alltag täglich beständig in meinem Leben gerne tut.
Ich habe auch so ein bisschen gegoogelt, was Leute über die Jahreslosung so nachdenken, und eine Frage ist mir hängen geblieben: Was wäre, wenn ich neu beginnen könnte? Das ist eine Frage, die wir uns oft oder stellen, also rückblickend auf unser Leben, jetzt Ende Jahr, und ach, manchmal so hätte ich doch und wäre doch und was wäre geschehen, wenn. Und ich glaube, das Geniale am christlichen Glauben ist, dass wir mit Jesus tatsächlich neu anfangen können. Es ist nicht nur eine Theorie, sondern er vergibt uns immer wieder. Wir können zu ihm kommen, sagen, vergib mir, und es gibt einen Neuanfang. Eben, wie wir gesagt haben, jeden Monat oder jeden Tag, wir können immer wieder zu ihm kommen und sagen, ich brauche wieder Vergebung, ich möchte neu mit dir zusammen beginnen. Und selbst wenn es nur dieser Wunsch ist, wie Jesaja sagt, ich möchte neue Kraft für diesen einen Tag, ich brauche das.
Sehr schön. Ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort für diesen neuen Talk im neuen Jahr. Wir segnen euch für diesen Jahresanfang und sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.